So, wunderschönen guten Tag. Ganz ungewohnte Stimme am Anfang. Ausnahmsweise mal ich. Liegt daran, dass wir heute unter besonderen, ungewohnten Voraussetzungen aufzeichnen. Nämlich unser Organisator und Chef verbringt im Moment seine freie Zeit in den Vereinigten Staaten, um da den Wahlkampf live mitzuerleben, zu unterstützen. Wen er unterstützt, verrät er uns gleich. In dem Sinne aber erstmal ein Hallo in die Runde und zwar an Sören hoffentlich.
Ja, hallo zusammen.
Ja, und Tobi aus Utah. Erklär uns doch mal, wo du gerade bist.
Ich bin gerade in Utah, im Bryce Canyon. Und da ist heute Wandern angesagt nach unserer Podcast-Aufnahme. Und bezüglich des Wahlkampfes, Fabi, du machst dir den Fernseher an. Das Erste, was du siehst, ist den Donald und auch schon viele Wahlplakate und so gesehen. Es wird auf jeden Fall hier, glaube ich, sehr heiß hergehen, hier am 5. November. Egal, wo man guckt im Fernsehen oder in den Zeitungen, überall ist nur Trump versus, ne? Und dann schauen wir mal, wie sich letztendlich hier die Lage entwickelt.
Aber als Deutscher, der sich im Urlaub befindet, gehe ich mal davon aus, wirst dich nicht gerade unbedingt auf eine Seite stellen, sondern hast hauptsächlich den Sport, denke ich, im Fokus in deiner Zeit auf dem Hotelzimmer. Läuft ja aktuell fast alles noch. Hockey, Football, Baseball, die World Series, Basketball auch passend und losgegangen.
Und gestern Abend lief sogar noch Völkerball.
Na, das ist doch meine Sache.
Live im TV, yes. Nee, wie du schon sagst, also egal welches Programm man anklickt, überall läuft Sport, also noch mal besser als bei uns. Ich kann mich hier definitiv nicht beklagen, was das angeht. Bundesliga habe ich auch ein bisschen verfolgen können. Von daher bin ich da auch relativ gut informiert. Aber den Hauptteil der Folge werdet ihr beide ja heute
durchführen. Ich denke auch, dass wir das hinbekommen für unsere Zuschauer. Es ist heute das allererste Mal, dass wir uns theoretisch sehen könnten bei der Aufzeichnung. Allerdings weigert sich Sören permanent, sein Bild anzumachen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es eher an der Verbindung liegt.
Also ich habe meine Kamera an. Also ich bin sichtbar.
Ich sehe nur dein Firmenlogo sehe ich tatsächlich. Ach so, okay. Nur. Aber naja, nach der Niederlage gestern versteckt er sich wahrscheinlich lieber hinter der Kamera. Aber gut.
Gut. Wie wollen wir starten? Wollen wir noch kurz zurückblicken auf die letzte Woche mit der Champions League, Fabi?
Ja, natürlich. Das macht doch am allermeisten Spaß, oder? Soll ich einfach gleich mal raushauen, was ich denke, wenn ich an unter der Woche zurückdenke?
Genau, lass uns mit dem Dienstag starten. Der BVB zu Gast in Madrid.
Ja, vielleicht also von meiner Seite aus BVB. Finde ich ehrlicherweise im Nachgang den falschen Ansatz, wie man das ganze Spiel analysiert hat. Ja, man redet sich die ersten 20, 30 Minuten, vielleicht sogar die erste Halbzeit zu schön, anstatt den Finger wirklich in die Wunde zu legen, weil ich glaube, die zweite Halbzeit glich einem Offenbarungseid, der es Real Madrid einfach gemacht hat, im Umkehrschluss das Spiel mit wenig Mühe und Aufwand durch individuelle Qualität zu drehen. Und das war nicht der einzige, aber einer der Auftritte deutscher Mannschaften, die unter der Woche meines Erachtens nur noch für Kopfschütteln sorgen dürfen.
Ja, am Ende war es, glaube ich, ab der 55. Minute ja, ein 2-3 Klassenunterschied. So kann man, glaube ich, so sagen, vercoacht, verwechselt und verloren am Ende, ne?
Ja, ich glaube, da muss man sich wirklich die Frage stellen. Also wenn du 2-0 führst in Madrid, die zweite Hälfte so anzugehen, dass du ja im Prinzip wirklich ja auch abgeschossen wirst. Ja, also klar, du kannst sagen, er hat sich vercoacht, aber vielleicht muss man auch sagen, dass Real sich einfach in den Rausch gespielt hat und der BVB aktuell nicht in der Lage ist, auf dem Niveau dann auch dagegen zu halten. Trotz 2-0 Führung war es ein absolut desaströser Auftritt in der zweiten Halbzeit. Und ich meine, wenn wir gleich noch über die Bundesliga sprechen, dann zieht sich ja das im Moment so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison vom BVB.
Mhm. Fünf Stück kann man in Madrid kriegen, Fabi. Die Art und Weise ist allerdings arg fraglich gewesen, wieder mal.
Ja, was heißt, fünf Stück kannst du bekommen? Ja, gebe ich dir recht. Am Ende des Tages ist aber Borussia Dortmund auch noch eine der Mannschaften, die in der Regel international die Fahne hochhalten. Und ich glaube, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ohne vorwegzugreifen. Aber ich glaube natürlich, dass eine Mannschaft in Madrid verlieren kann, ja, aber die Art und Weise ist dann schon ein bisschen fragwürdig. Und ich habe es gerade eben auch schon mal gesagt. Ich finde einfach, dass wir uns allgemein als Bundesliga in der letzten Woche ziemlich schlecht, teilweise sogar peinlich verkauft haben. Und wie gesagt, ich weiß, in einer gewissen Hinsicht sitze ich irgendwo im Glashaus, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, du darfst keine fünf Dinger kassieren als Top-Mannschaft der Bundesliga, auch in Madrid nicht.
Und im Prinzip lag es wirklich an den Wechseln, die Nuri Sahin dann zum Ende oder ab der 55. Minute dann ja, eingeleitet hat. Zu früh
Jein,
auf Defensive gesetzt.
jein, also ja, natürlich hat das mit Sicherheit einen großen, großen Einfluss auf den Spielverlauf gehabt. Auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich auch sagen, wenn man das jetzt seit Wochen den BVB sieht, dass es halt einfach qualitativ nicht reicht. Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Und wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen, wenn sie nicht schlagartig irgendwas ändert, die Ansprüche deutlich nach unten schrauben. Spätestens nach dem Spiel am Wochenende glaube ich, dass der BVB irgendwo in der Realität angekommen ist und vieles verkannt hat im Laufe der Vorbereitung und sich viel dafür gefeiert hat, für die Kaderzusammenstellung, für die Neuzugänge. Kann ich am Ende nur sagen, haben wir unisono hier im Podcast prognostiziert, dass es sehr, sehr schwierig werden kann dieses Jahr.
Ja, und die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, war ja schon vergleichbar mit vielen Auftritten in der letzten Saison auch schon, ne? Ziemlich ideenlos, was das Spiel nach vorne angeht, hinten teilweise haarsträubend.
Ja, ich glaube, dass die Abwehr noch nicht auf dem Niveau ist, auf dem Top-Niveau ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber das Spiel mit dem Ball, ja, war in den letzten Wochen schon ein Problem, ist jetzt auch gegen Madrid ein Problem gewesen, gerade in der zweiten Hälfte. Klar, aber wir sprechen, glaube ich, immer über dieselben Themen. Die vermeintlichen Top-Spieler, Führungsspieler sind außer Form, oder ja, scheinen es im Moment nicht abrufen zu können. Ja, und dann kommen solche Ergebnisse bei raus.
Ja, werden auf jeden Fall sehr spannende Wochen bei Borussia Dortmund. Aber kommen wir mal zu einer positiven Erscheinung in dieser Champions League-Woche. Auch am Dienstag feiert der VfB Stuttgart seinen ersten Sieg in der Champions League bei Juventus Turin mit 1:0. Am Ende mehr als verdient. Glückliches Happy End quasi in der Nachspielzeit. Aber mehr als verdient gewesen, der Sieg der Stuttgarter Fabi.
Ja, ich hatte es ja mal in unsere Gruppe geschrieben, dass ich ziemlich zum Ende hin hatte ich das Gefühl, der VfB will nicht gewinnen. Am Ende dann doch dazu gezwungen worden. Also ich meine, das war ein bärenstarker Auftritt. Also von über die gesamten 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, so kann man es wirklich ausdrücken. Meines Erachtens auch das Ergebnis ein Stück weit zu niedrig ausgefallen. Die Chancen waren da, verschossener Elfmeter, Tor aberkannt worden, was wirklich eine Frechheit war. Muss man ganz ehrlich so sagen. Also auch hier international der VAR meines Erachtens komplett daneben gegriffen und falsch gelegen. Am Ende des Tages wirklich der einzige Lichtblick meines Erachtens in der internationalen Woche der deutschen Mannschaften. Und von daher wirklich beide Daumen nach oben.
Ja, der Juventus Turin so mehr oder weniger über 90 Minuten an die Wand spielen, hatten bis dato ja auch 8 Spiele in der Liga nicht verloren. Ja, jetzt steht der VfB mit 4 Punkten nach 3 Spielen relativ gut da und kann auf jeden Fall in den nächsten Spielen aufs Weiterkommen schielen, ne? Also mit 4 Punkten ist man gut mit drin. Und
Mehr als die
ja,
Bayern
mehr als die Bayern.
haben.
Du sprichst es an, Fabi. Die Bayern waren zu Gast in Barcelona bei Hansi Flick. Wir hatten ja alle. Ja, wussten ja alle nicht, was wir wirklich von dem Spiel halten sollen, wie es ausgehen könnte. Und am Ende war es eine richtige Klatsche für die Bayern. 4:1 in Barcelona untergegangen.
Ja, und das verdient tatsächlich wieder die ja, mittlerweile zur Gewohnheit gewordenen Probleme einwandfrei von Barcelona mit individueller Qualität aufgedeckt. ähnlich wie bei Dortmund, darf man sich ja auch von den ersten 20, 30 Minuten nicht blenden lassen, wo man dann doch mal kurzzeitig das Gefühl hatte, okay, da ist definitiv was drin nach dem frühen Rückstand. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, ein peinlicher Auftritt in der Art und Weise, dass du auch nach der Halbzeit nicht wirklich geschafft hast, wirklich da ein Aufbäumen zu sehen. Die Wechsel auch in der zweiten Halbzeit alle verpufft. Und von daher war es ein richtiger Nackenschlag. Und was die Bayern noch viel mehr trifft, in einer gewissen Hinsicht tatsächlich auch die Konstellation in der Tabelle. Stehst jetzt mit 3 Punkten ziemlich weit am Ende. Ich weiß es gar nicht ehrlich, aber 23. glaube ich. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und hast halt jetzt erstmal 2 Heimspiele, die du auch erstmal gewinnen musst mit Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain. Du darfst dir jetzt bis zum Ende hin keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das ist auch ganz klar. Und das ist einfach nicht des FC Bayern würdig gewesen.
Mhm. Und der FC Barcelona also schon ziemlich überraschend so stark gewesen, oder? Aus deiner Sicht vielleicht?
Boah, ist das überraschend gewesen. Ich glaube, die spielen im Moment ja auch eine fantastische Saison in der La Liga. Wenn ich ans Wochenende denke, der Sieg gegen Real Madrid, also da haben sie ja auch Real Madrid dominiert im Prinzip. Ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber klar, in der Höhe gegen Bayern München zu gewinnen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Und Fabi hat es gesagt, also es verspricht ja gerade in den nächsten Wochen unglaublich spannend zu werden. Ich denke mal, dass es ja wahrscheinlich nur noch auf dem Platz in den Playoffs hinauslaufen wird, dass sie dadurch dann eben versuchen weiterzukommen in die K.O.-Duelle. Aber jetzt zählt jedes Spiel und das, glaube ich, macht die Champions-League-Saison ja auch dieses Jahr oder in den kommenden Jahren so aus.
Ja, stimmt. Kleine Raterunde noch für dich, Fabi. Hattrick-Schütze Rafinha, einer von 4 Spielern, die jetzt gegen die Bayern 3-mal getroffen haben. Fallen dir die anderen 3 auch ein, so aus dem Stegreif?
Roy Mackay.
Jo.
Cristiano Ronaldo.
Ja.
Und der dritte weiß ich nicht.
Aguero.
Ah, Sergio.
Genau, gut, das dazu und dann, Sören, haben wir noch eine deutsche Mannschaft. Das war ganz gut von mir. Ja, war stark.
Danke.
Kommen wir zu der anderen deutschen Mannschaft, Sören, die bisher mit 0 Punkten nach 3 Spielen dasteht. Kommen wir zu RB Leipzig, die zu Hause 1-0 gegen Liverpool verloren haben.
Ja, das mit dem 1-0, glaube ich, sind sie gut bedient gewesen. Liverpool war die klar bessere Mannschaft, hatten ja auch sehr, sehr viele Torchancen. Ich glaube, Leipzig ist noch nicht so wirklich auf Champions-League-Niveau angekommen. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube daran, dass sie überhaupt ins K.O.-Duell kommen, wenn überhaupt in die Playoffs. Aber das war kein guter Auftritt.
Okay, gut. So, dann gehen wir noch kurz die anderen 3 Mannschaften durch. Frankfurt gewinnt zu Hause, Arbeitssieg gegen Riga. TSG verliert 2-0 in Porto. Eigentlich ein gutes Spiel gemacht, am Ende 2-0 verloren. Und Heidenheim gewinnt auf Zypern mit 0-1. Nach der Führung Ergebnis gut verwaltet und 3 Punkte mit nach Hause genommen. Und dann sind wir schon am 8. Spieltag der Liga. Und da ging es am Freitagabend los mit dem Duell Mainz gegen Mönchengladbach, Fabi. Und die Serie der Gladbacher setzt sich weiter fort. Sie können seit 2,5 Jahren nicht 2 Spiele in Folge am Stück gewinnen.
Das ist ganz ungewohnt heute, weil ich als Erster ran muss. In einer gewissen Hinsicht würde ich sagen, erste Halbzeit waren für mich die Mainzer tatsächlich die aktivere Mannschaft, vielleicht sogar über 90 Minuten. Trotzdem würde ich sagen, so von der Qualität her ausgeglichen, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, haben sich die Gladbacher dann auch durch Kleindienst, glaube ich, verdient einen Punkt erschlichen. Es war jetzt insgesamt vom Spiel her nichts Besonderes. Es war der klassische Freitagabend, wo es phasenweise wirklich schwer war, mit Begeisterung und Enthusiasmus Bundesliga zu gucken. Trotzdem, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften gut leben können. Ich glaube, für die Mainzer war es ganz, ganz wichtig, mal wieder einen Punkt zu holen, zu Hause auch. War aber wahrscheinlich aus Mainzer Sicht am Ende aufgrund der Spielanteile der durchaus zu ihren Gunsten liegenden Statistiken. Vielleicht auch mehr drin. Am Ende würde ich sagen, gerechtes Unentschieden.
Und ganz bitter, trotz des Punktgewinns, natürlich die Auswechslung von Johnny Burkhardt. Ich glaube, die Verletzung ist ja noch nicht durchgesickert. Irgendwas am Oberschenkel, glaube ich, wird wahrscheinlich dann auch wieder 2-3 Wochen ausfallen. Auch ziemlich bitter hat man, glaube ich, dann beim Spiel nicht unbedingt gemerkt, aber schon ziemlich ärgerlich. War ja auch ziemlich gut drin in dieser Saison, schon mit 5 Toren. Aber gut, bei Verletzung kann man nichts machen. Und die Gladbacher Sören am Ende ein bisschen freigeschwommen, jetzt 2 Spiele, wieder ein bisschen Ruhe um den Borussia-Park.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem 1-1 ist man gut bedient. Fabi hat es ja angesprochen, also über weite Strecken war Mainz die bessere Mannschaft. Von daher nimmst du den Punkt, glaube ich, sehr, sehr gerne mit, auch wenn du so nach unten blickst. Ich glaube, es sind schon 5 Punkte jetzt bis zu Platz 16. Also da ist schon mal frühen Abstand. Und sie haben auch Alternativen. Gerard Silvano hat es jetzt zweites Spiel jetzt ohne Kevin Stöger auch gemacht in der Startelf. Also scheinbar kristallisiert sich ja jetzt auch die erste Elf so ein bisschen raus. Da scheint es zumindest auf dem Weg in gute Ruhe zu sein, die Gladbacher.
Ja, was das Kicker-Manager-Spiel angeht, ein bisschen ärgerlich mit Stöger, aber gut. So, dann machen wir weiter mit dem VfB Stuttgart, der die Woche vergoldet mit einem Sieg zu Hause, 2-1 gegen die Kieler. Erste Halbzeit muss der VfB eigentlich schon aufgrund der Spielanteile von über 60% auch und der Chancen eigentlich schon mit 3-4-0 führen. Führt dann zur Halbzeit mit 1-0 durch ein Tor von Undaf, schöner Heber. Und macht dann eigentlich um die 60. Minute dann das 2-0. Da dachte man schon, das Spiel ist eigentlich soweit durch. So, und dann bringt sich der VfB sich in der 66. mit einer gelb-roten Karte durch Chabot, die schon ziemlich dumm war, dann nochmal ins Hintertreffen, bekommt in der 84. den Anschluss und dann wird es hinten heraus nochmal ziemlich spannend. Die Kieler drücken da auf den Ausgleich. Am Ende schafft es der VfB da, das 2-1 über die Ziellinie zu retten und 2 Spiele unter der Woche gewonnen. Alles gut beim VfB, würde ich sagen.
Dann bin ich wohl wieder dran, oder? Tatsächlich hast du das meiste schon vorweggenommen. Ich glaube, es war ein Pflichtsieg, dass das Spiel jetzt auch ähnlich wie das Gladbach gegen Mainz Spiel kein Leckerbissen war, lag wahrscheinlich auch ein Stück weit an der Art und Weise oder Herangehensweise der Kieler, wo man einfach merkt, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles reinwerfen, aber es halt einfach für die Bundesliga nicht reicht, zumindest dann gegen Mannschaften mit einer Qualität, wie die Stuttgarter sie innehaben. Ich glaube einfach, da gibt es dieses Sprichwort, ein Pferd muss nur so hoch springen, oder wie auch immer.
Wie es muss.
Genau. Und ich glaube, so kann man es dann eigentlich auch ganz gut zusammenfassen. Spielniveau war recht überschaubar tatsächlich und ich glaube, die Stuttgarter hatten genauso viel Glück wie die Bayern, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, dass sie nach der Champions League-Woche einen Gegner hatten, wo man vielleicht nicht ins Volle gehen muss, um die 3 Punkte mitnehmen zu dürfen.
Mhm. So wirklich zusammenfassen. Genau. Aber so an dieses Spagat muss man dann auch als Mannschaft auch immer erstmal wieder hinkriegen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, absolut. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den du dann als Mannschaft wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch weiter durchmachen musst auch. Aber die Stuttgarter haben es gut gemacht. Dass du jetzt, das ist, glaube ich, auch völlig egal. Da fragt 2-3 Wochen später keiner mehr nach, wie du jetzt gegen Kiel gewonnen hast. Faktisch, du hast die 3 Punkte geholt, hast deinen Job erledigt und weiter geht's.
Ja, genau. Gut, dann lass uns doch mit dem Spiel weitermachen, was eigentlich so mit am uninteressantesten war. Pauli gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende eine Nullnummer. Sagt nicht viel über das Spiel aus, beziehungsweise schon, dass die beiden Torhüter ziemlich stark waren bei der Partie. Waren, glaube ich, die besten Männer ihrer beiden Teams.
Ja, tatsächlich. Also die Liste wird immer länger, länger. Ich glaube, allgemein sei froh, dass du im Flugzeug gesessen bist, weil allgemein das Niveau an dem Spieltag, Sören, du gibst mir bestimmt recht, recht überschaubar war. Tatsächlich bei dem Spiel fiel es genauso schwer wie bei den anderen Spielen von einem hochklassigen Bundesligaspiel zu sprechen. Es fehlen technische Elemente, es war wenig Tempo im Spiel und am Ende, glaube ich, war es ein Samstagnachmittag. Ich würde sogar vielleicht ein Stück weit so gehen, wo St. Pauli eine große Chance verpasst hat, 3 Punkte mitzunehmen. Weil ich finde schon, dass sie die leicht bessere Mannschaft waren. Im Umkehrschluss kann man natürlich auch sagen, dass es enttäuschend war, was die Wolfsburger da am Samstagnachmittag veranstaltet haben. Und die was man St. Pauli halt lassen muss im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die noch tiefer in der Tabelle stehen. Punkt für Punkt ergaunern sie sich zu Hause vor allem. Sieg gegen Leipzig und die anderen beiden Spiele ja auch. Unentschieden gegen Leipzig, jetzt wieder ein Punkt für Punkt letztendlich und haben mittlerweile 3 bzw. 4 Punkte Vorsprung auf die beiden Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen. Und das ist, glaube ich, so das Maximum, was St. Pauli erreichen kann. Mhm. Und für Wolfsburg wird es halt irgendwann richtig eng. Nach guten Auftritten gegen die Top-Mannschaften, dürftige Auftritte, jetzt vor allem letzte Woche, diese Woche, ja, es könnte langsam schwierig werden für die Wolfsburger. Mhm.
Ja, Pauli war zumindest sehr bemüht, hatte ja auch die eine oder andere gute Abschlussmöglichkeit. Und da hat man, glaube ich, auch wieder gesehen, wo der Schuh in dieser Saison drückt, gerade was vorne die Stürmer angeht. Ne? Wenn da noch ein Knipser zur Stelle wäre, hätten sie wahrscheinlich den einen oder anderen Punkt auch mehr gehabt. Ja, aber die Wolfsburger in der zweiten Halbzeit dann schon mal 2, 3 Schippen draufgelegt, hatten dann auch ihre guten Abschlüsse. Und ja, für die Ansprüche, was gesagt war, wie deutlich zu wenig. Letzte Woche zu Hause gegen Bremen verloren, jetzt ein Punkt auf Pauli. Also mal schauen, wie lange es da beim VW-Club noch einigermaßen ruhig bleibt. Aber weit den Ansprüchen hinterher auf jeden Fall. So, und womit wollen wir weitermachen?
Oh, wollen wir schon? Ich glaube, wir gehen noch nicht.
Lass mal die Leipziger vielleicht noch machen. Da können wir es, denke ich, schnell machen.
Ja, Sören, die Leipziger gewinnen zu Hause 3-1 gegen Freiburg, was in der ersten Halbzeit eigentlich sich nicht wirklich angedeutet hatte.
Ja, genau, so habe ich es auch aufgeschrieben. Ich glaube, es waren 2 unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hat Freiburg, finde ich, ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Da war Leipzig noch nicht wirklich da, sind dann verdient auch 1-0 in Führung gegangen. Dann Leipzig sogar mit Pfiffen in die Kabine, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil die Bundesliga-Saison von Leipzig ist bis jetzt noch nicht so schlecht, dass man seine Mannschaft auspfeifen muss. Und in der zweiten Halbzeit war es eine klare Leistungssteigerung, war Leipzig da. Dementsprechend verdienter 3-1 Heimsieg, trotz der Doppelbelastung. Ich würde sagen, ähnlich wie Stuttgart, egal wie die erste Halbzeit war, du hast 3 Punkte geholt und bist oben dran.
Ja, in der ersten Halbzeit hat man wahrscheinlich noch ein bisschen so das Fehlen von Xavi Simmons auch im Spiel angemerkt. In der zweiten Halbzeit profitieren die Leipziger natürlich von dem frühen Doppelschlag von Orban und Gertruida, ruckzuck auf 2-1 gestellt und danach hinten wieder relativ dicht gestanden. Freiburg konnte sich, glaube ich, bei Atubolu ein paar Mal auch noch bedanken, der ziemlich stark gehalten hat an dem Wochenende. Ja, und am Ende hat sich dann halt die Qualität der Leipziger dann durchgesetzt. Openda das 3-1. Und am Ende bleibt es so, wie es immer ist im Oktober, seit Bundesliga-Zugehörigkeit RB Leipzig zu Hause, immer noch kein Spiel zu Hause verloren. Und die Freiburger letzten Spiele in Leipzig auch nie erfolgreich gewesen. Von daher, ja, alles wie immer. Und die Freiburger und die Leipziger waren nach dem Spiel auf jeden Fall Tabellenführer.
Bis zum Sonntag.
Bis zum Sonntag, richtig. Und dann kommen wir, Fabi, zu Borussia Dortmund.
Ja, ganz schwieriges Spiel, glaube ich, nach so einem Nackenschlag unter der Woche, wenn du nach Augsburg musst, fängst eigentlich gut an und dann verlierst du urplötzlich komplett den Faden, hast dann meines Erachtens bei Claude Maurice Ausgleich auch ein bisschen Pech. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich da Kobel irgendeine Schuld zuschiebe, aber es war irgendwie ein ganz komisches Tor. Der Ball war Ewigkeiten unterwegs, schlägt irgendwann von Kobels Seite rechts unten im Netz ein. Und dann hat man förmlich einen Bruch im Spiel gemerkt. Also es war spielerisch unfassbar schwach, was dann von den Dortmundern kam. Selbst in den Ballbesitzphasen, das Spiel nach vorne, der Spielaufbau, keiner Top-Mannschaft würdig und folgerichtig meines Erachtens dem Spielverlauf entsprechend kassierst du dann das 2-1 und hast dann wirklich auch noch ein Stück weit die Seuche mit einer Verletzung nach der anderen, die dann während des Spiels hinzukam. War es gezwungen zu wechseln und dann kam genau das, was wir vor Wochen schon mal angesprochen haben oder immer wieder ansprechen. Es fehlt einfach in dem Kader an Qualität, die du nachlegen kannst, wenn man sich die Wechsel mal anguckt. Du wechselst zwei Youngster ein. Kaba war komplett überfordert, nachdem er reinkam. Kempel habe ich ehrlicherweise, gut, muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt kein Dortmund-Insider irgendwoher. Dann hast du Emre Can, der vollkommen außer Form ist, für mich phasenweise sogar ein Unsicherheitsfaktor, wenn er reinkommt ins Spiel. Und du hast einen Pascal Groß, der mit Sicherheit einen guten Auftakt in die Saison hatte, aber halt meines Erachtens auch keiner ist, der eine Säule bildet mit ein, zwei, drei anderen in dem Team. Und dann wird es einfach super, super dünn beim BVB. Und dann reicht es halt auch für ein Auswärtsspiel gegen Augsburg nicht. Und was mich dann am allermeisten stört, ist eigentlich das Auftreten der Mannschaft, Körpersprache, dass man vielleicht auch mal einen Foul sieht, eine gewisse Aggressivität. Also du musst ja keine rote Karte holen, aber es kommt mir manchmal so vor, als würden die Dortmunder irgendwie das so über sich ergehen lassen und nächste Woche wird alles besser. Sebastian Kehl stellt sich vor den Trainer. Der Trainer für mich, wenn er vor dem Mikrofon steht, ist bei allem Respekt kein Bundesliga-Trainer. Bei allem Respekt. Und dieses ganze Projekt war meines Erachtens auch ein Stück weit zum Scheitern verurteilt. Und zwar nicht erst seit einer oder zwei Wochen, sondern eben schon vor der Saison. Und das spiegelt sich in den Ergebnissen wieder. Danke.
Das war auf jeden Fall ein ordentliches Statement, Fabi. Alles schon gut auf den Punkt gebracht. Ich kann, glaube ich, nur so viel dazu beisteuern. Also wenn ich nach fünf Minuten schon einzeln in Führung gehe, ich bin Borussia Dortmund, habe den Anspruch, eine Top-Mannschaft zu sein, dann muss ich auch bei solchen Spielen eigentlich verlangen können. Du hast die Art und Weise angesprochen, ein dreckiges Spiel einfach hinzulegen bei 90 Minuten, muss dann vielleicht auch nicht schön aussehen. Am Ende muss ich die drei Punkte mit nach Dortmund nehmen. Wie, da fragt nächste Woche keiner mehr nach. Und das haben meiner Meinung nach viele Mannschaften in den letzten Jahren einfach nicht mehr drauf, dieses dreckige Spielen, ein 1-0 mit über die Zeit zu retten. Die meisten fangen sich dann noch ein oder verlieren dann sogar für den 1-1. Ich hatte das mir mehrfach angeschaut. Also ich bin da ganz klar der Meinung, dass den Ball Kobel an einem guten Tag oder in der Regel eigentlich definitiv haben muss. War definitiv haltbar. Und das war's. Augsburg hat eigentlich alles das gezeigt, was der BVB hat vermissen lassen. Einstellung, Herz, Leidenschaft, Kampf, alles rausgehauen, fußballerisch ja noch nicht mal wirklich viel auf den Platz gebracht, aber halt dagegen gehalten. Und die zwei, drei Fehler, die die Dortmunder halt gemacht haben, eiskalt ausgenutzt. Ja, und das BVB-Spiel offensiv komplett ideenlos. Viele Punkte, wo man in den letzten Wochen ansetzen musste.
Absolut, da kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, ihr habt den BVB recht gut eingeschätzt. Die Frage ist, was wir mit den Augsburgern machen. Ich meine, die letzten Wochen waren es ja schon eher die krisenden Fuggerstädter und jetzt haben sie den vermeintlichen Befreiungsschlag gelandet. Ich denke, die nächsten beiden Wochen werden entscheidend sein. Spielen sie gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Ich glaube, dann kann man sie auch besser einschätzen, sicherlich. Klar, weil es war dieses vermeintliche Highlight-Spiel für Augsburg gegen Dortmund. Vielleicht dann zu dem Zeitpunkt auch ein dankbarer Gegner. Aber jetzt wird es natürlich auch spannend sein. Die Ansprüche, glaube ich, sind gestiegen. Da haben wir die letzten Wochen auch drüber gesprochen in Augsburg. Wie sie die beiden Spiele jetzt gegen Wolfsburg und Hoffenheim absolvieren, um da jetzt auch wirklich ein ernstes erstes Fazit ziehen zu können, wo man die Augsburger diese Saison sieht.
Mhm. Wenn sie ihren Ansprüchen einigermaßen gerecht werden wollen, sollten sie zumindest mal anfangen, auswärts auch zu punkten. All ihre 10 Punkte jetzt auf jeden Fall zu Hause geholt. Ja, zeigt, glaube ich, dass auswärts diese Saison noch nicht so wirklich angekommen sind. So, Samstagabend Topspiel, Sören. Bayer Leverkusen war zu Gast an der Weser und erlebte am Ende ein ziemlich ärgerliches Ausgleichstor in der 90. Minute.
Ja, also mir fällt schwer, das Spiel einzuschätzen. Objektiv habe ich nur eine Mannschaft gesehen, die mutig und auch irgendwie selbstbewusst Fußball gespielt hat. Und das war Bremen. Also sie haben unglaublich viel auf den Platz gelassen. Sind dann ja in so einer Drangphase mit 1-0 in Rückstand geraten. Aber in der zweiten Halbzeit war es ein weiter sehr guter Auftritt, fand ich. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben das 1-1 gemacht. Klar, dann kam relativ schnell Leverkusen wieder zurück. Aber sie haben nicht aufgegeben. Und von daher, der 2-2-Treffer war verdient, weil Leverkusen, auch das zieht sich ja so durch die Wochen durch, defensiv eigentlich unglaublich instabil ist. Sie haben, finde ich persönlich, aktuell noch keinen Torwart, egal jetzt auf internationaler Ebene oder Bundesliga mit Radetzky. wo man sagen kann, der hält auch mal einen Dreier fest im Moment. Sind beide Torhüter, glaube ich, noch nicht in Form. Ja, und dann holst du nur einen Punkt in Bremen, was natürlich viel zu wenig ist für die eigenen Ansprüche.
Das stimmt. Unter der Woche ja auch schon nur, hatten wir gerade vergessen, nur 1-1 in Brest gespielt. Da war der Auftritt ja auch schon nicht so wirklich gut gewesen. Ja, Fabi, die Leverkusener sind einiges schuldig, wo sie letztes Jahr wirklich noch das ein oder andere Mal vielleicht auch Glück gehabt haben und auch defensiv sehr stark gestanden haben. Jetzt schon 15 Gegentore nach 8 Spielen. Pauli Heidenheim haben nur 11 Gegentore, so als Beispiel. Ja, so wirst du dem Anspruch einer absoluten Top-Mannschaft nicht gerecht.
Nein, ganz und gar nicht. Mir kam es auch ein bisschen so vor, jetzt unter der Woche und auch heute, dass man sich so ein bisschen in Sicherheit gewogen gefühlt hat mit dem relativ späten 2-1-Führungstreffer. Und irgendwie war so ein bisschen auch der Eindruck, dass man der Mannschaft merkt, dass sie so ein bisschen physisch nicht das geben kann, was sie letzte Saison gegeben haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Und man muss dann auch bei dem Spiel wirklich auch, ja, wie sagt man, fair sein und sagen, dass der Ausgleich, auch wenn er spät fällt und dann aus Leverkusener Sicht natürlich super ärgerlich ist, durchaus verdient war. Also es war jetzt keine Überraschung am Ende des Tages, dass man mit einer Punkteteilung nach Hause fährt. Und ja, klar, Defensive ist dann immer ein Teil, aber ich glaube, da gehört die ganze Mannschaft mit dazu. Und da ist im Moment irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe bei den Leverkusenern.
Ja, das stimmt. Die Bremer bis dato ja in 3 Heimspielen noch gar kein Tor geschossen gehabt. Jetzt bei dem Spiel dann mal 2 und war noch ja deutlich mehr drin. Bremer ein absolut richtig schönes Heimspiel gemacht, richtig stark gespielt und bestätigen, glaube ich, auch den Eindruck der letzten Wochen. Wirken sehr gefestigt, scheint alles zu stimmen. Also momentan braucht man sich, glaube ich, an der Weser sehr, sehr wenig Sorgen machen, dass es dieses Jahr um die unteren Plätze mitgeht.
Und ein Nationalspieler mehr im Team.
Ja, aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Du sprichst die algerische an, ne?
Absolut.
Gut, Mitchell Weiser war mit Sicherheit immer mal ein Spieler, wenn er seine Topleistung abgerufen hat, der so im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft war. Aber ja, auf der rechten Seite hatten wir ja damals immer genug Spieler, die er spielen konnten. Jetzt hat er sich halt für Algerien entschieden. Jeder so, wie er möchte, ne?
Da haben wir wohl eine Riesenchance vertan im deutschen Fußball.
Schauen wir mal bei den nächsten Länderspielen. Aber dafür hat mich Marvin Ducksch ja schon wieder ins Sichtfeld gespielt, ne? Der ja schon gesagt hat, er rechnet dann damit, bei der nächsten Kadernominierung eventuell mal berücksichtigt zu werden. Warten wir mal ab. So, und dann ihr beiden, das nächste Spiel könnt ihr untereinander ausmachen. Die Bayern waren zu Gast in Bochum.
Ich glaube, zum Streiten werden wir nicht anfangen. Nein. Von meiner Seite aus, glaube ich, das Gute für den FC Bayern war, einen Gegner zu haben, der qualitativ her geschlagen werden muss. Die hat vom Spielverlauf her auch einiges in die Karten gespielt mit den beiden relativ frühen Toren. Trotzdem täuscht es nicht über die Angreifbarkeit der Bayern hin. Die Bochumer mit ein bisschen mehr Glück hätten sie vielleicht sogar in Führung gehen können. Ehrlich, ich muss dazu sagen, ich glaube, das hätte trotzdem wahrscheinlich nicht für den Sieg oder eine Überraschung gereicht, aber deckt offensichtlich die Probleme des FC Bayern auf. Und klar, am Ende sieht es nach einem souveränen 5-0 aus. Ich glaube, das Spiel wurde entschieden durch individuelle Klasse. Das sieht man dann auch bei den Toren, selbst auch bei dem 3-0 Jamal Musiala in Weltklasse-Manier und Harry Kane dann einfach als Knipser. Über die Tore von Sané und Coman, die kann man sich am besten in den Highlights angucken. Aber es war kein spielerisches Feuerwerk. Und die größte Sorge, die ich mittlerweile eigentlich auch so beim FC Bayern habe, ist, wenn man über das Personal spricht, auch Manuel Neuer. Der für mich einfach so den Eindruck macht, dass es für dieses Niveau irgendwann ganz, ganz eng oder dünn wird. Die Schnitzer, die häufen sich, auch gegen Bochum waren wieder ein, zwei Situationen dabei, wo man eigentlich von ihm nicht gewohnt ist. Und um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, der VfL Bochum war genau der richtige Gegner, den du nach so einer Champions League-Klatsche spielen musst, um mit 3 Punkten nach Hause zu fahren, um dann wenigstens für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Oder, Sören?
Kann ich nur zustimmen. Ich glaube, zumindest aus Bochumer Sicht war es nicht das Spiel, was du zum jetzigen Zeitpunkt gewinnen kannst. Du konntest für keine Überraschung sorgen. Du hast es gesagt, ich glaube, individuell lagen Welten dazwischen. Und das hat man dann eben auch relativ schnell dann auch gesehen. Der VfL ist im Moment nicht in der Lage. Es war eine Woche zum Vergessen, glaube ich, für alle VfL-Fans. Trainer weg, Sportdirektor weg, Präsident lässt seine Ämter ruhen. Und im Moment geht vieles den Bach runter beim VfL. Es wird jetzt ein langer Monat, weil, wenn man ehrlich ist, sicherlich das Spiel, was du gewinnen musst, um irgendwie den Abstand nicht größer werden zu lassen, ist Ende November gegen Augsburg. Und jetzt kommen Spiele mit Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart, wo es auch schmerzhaft werden kann und wird mit der Leistung. Aber was man positiv sicherlich noch mitnehmen kann und muss, ist, dass der Abstand zu Platz 16, auch wenn jetzt schon ein paar Punkte sind, nicht ganz so groß wird, weil das ist, glaube ich, das einzige Ziel, was du jetzt erstmal ausgeben kannst.
Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, weil ich dir vollkommen recht gebe. Was aber ganz gefährlich ist, tatsächlich ist auch die Tordifferenz, auf die du jetzt aufpassen musst, weil du hast jetzt schon so oder so jetzt tatsächlich eine Tordifferenz, die absolut überschaubar ist. Jetzt hast du 5 am Sonntag kassiert und du hast jetzt eben 3 Gegner vor der Brust. Da geht es vielleicht dann auch darum, nicht mit Punkten zu rechnen, aber dich einigermaßen aus der Affäre zu ziehen, weil wenn du jetzt nochmal in den nächsten 3 Spielen jeweils 3, 4, 5, 6 Dinger bekommst und das kann vielleicht in dieser Saison mit Kiel, Pauli ein entscheidender Faktor sein. Also nur, dass ich das zumindest mal noch erwähnt habe.
Ja, das war ja das große Ziel, glaube ich, auch vor der Saison, dass man defensiv Stabilität reinbekommt. Aber wenn man ehrlich ist, das sieht nicht danach aus. Wenn man auch schaut, wer jetzt gegen Bayern gespielt hat, das waren im Prinzip die defensiven Spieler, die auch in den letzten Jahren da waren, wo man auch über 60, 70 Gegentore kassiert hat. Also vielleicht liegt es dann auch irgendwann an der Qualität, die du nicht im Kader hast. Und da gebe ich dir recht. Also defensiv wird mal wieder ein Riesenfaktor sein.
Lieber mal 2, 3 Spiele mehr kassieren würden und dann zwischendrin mal wieder ein paar Punkte holen, ne? Anstatt immer 1-0 verlieren. Oder wie ist nochmal der Satz gewesen für? Ne? Naja, sei es drum. Gut, so, und dann macht er mal direkt weiter mit Union Berlin, so mit die Überraschungsmannschaft der bisherigen 8 Spieltage. Kratzt ja auch weiterhin im oberen, ja, unter den ersten Top 5 da oben, glaube ich, 4. jetzt derzeit. Hatte die Frankfurter Eintracht zu Gast und am Ende steht eine 1-1, eine Punkteteilung, mit der beide am Ende besser leben, beziehungsweise die Frankfurter besser leben können.
Ja gut, wenn du das Tor, das vermeintliche Tor in der 90. Plus nimmst, dann ja, aber ich glaube, dass das unterm Strich ein gerechtes Unentschieden war. Union fand ich gerade in der zweiten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Die Eintracht musste ich, glaube ich, vorwerfen lassen. Ich glaube, sie hatten 13 Torschüsse in der ersten Halbzeit, dass sie daraus zu wenig gemacht haben, nur ein Tor erzielt haben. Und dann, wie gesagt, die letzten Wochen haben es gezeigt, Union Berlin scheint eine sehr, sehr gute Mannschaft zu sein, stehen zu Recht dort oben, vor allen Dingen, weil sie auch defensiv dann relativ wenig zulassen, offensiv für Tore gut sind. Von daher, glaube ich, kann Union sicherlich sehr gut mit dem Unentschieden leben. Ich würde sogar sagen, für die Eintracht ist es vielleicht sogar zu wenig, weil sie hatten die große Chance, auch in die Top 3, glaube ich, zu rutschen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe mit den Punkten. Ja, 17 Punkte hätten sie haben können. Also da sicherlich ein verpasste Chance. Mhm. Ja.
Also ich halte tatsächlich komplett dagegen. Also ich sehe es ein bisschen anders, dass ich glaube, dass eher die Unioner traurig sein müssen, dass sie die 3 Punkte nicht gewinnen. Ich kann deinen Ansatz verstehen. Ich glaube aber tatsächlich aufgrund der zweiten Halbzeit und der Geschehnisse, dass es das Pendeln meines Erachtens eher hätte Richtung Union ausschlagen können. Trotzdem wahrscheinlich am Ende sind beide Mannschaften froh, zumindest mit einem Punkt nach Hause zu gehen. Aber wie gesagt, ich wäre eher tatsächlich bei Union gewesen und für beide Mannschaften tatsächlich, um das Rätsel aufzulösen, wären es Big Points gewesen, weil die Unioner hätten sogar mit 17 Punkten tatsächlich bis auf 3 Punkte an die Spitze ranrücken können. Und das Gleiche für die Frankfurter mit 16 Punkten tatsächlich auf Rang 3 springen. Also von daher war es tatsächlich irgendwo in einer gewissen Hinsicht sogar ein Topspiel an dem Spieltag, wo man sich die Punkte am Ende geteilt hat.
mal abwarten, wie lange die Unioner sich da oben noch weiterhalten können. Ne? Aber derzeit scheint es ja da zu laufen. So, und dann kommen wir zum
Bis Abschluss. Samstag. Bis Samstag. Dann spielen sie nämlich gegen den FC Bayern.
Ah, okay. Gut, und dann haben wir auch noch ein schiedlich-friedliches 0:0 Punkteteilung am Ende des Spieltages zwischen Heidenheim und der TSG Hoffenheim, beide ja unter der Woche noch international aktiv. Am Ende zweiter Halbzeit aufgrund der Chancen, die Heidenheimer dem Sieg ein bisschen näher gewesen. Und am Ende können, glaube ich, beide Mannschaften mit dem Unentschieden auch ganz gut leben.
Sören, du musst mir jetzt helfen, weil ich gestehen muss zum Ende der Sendung, dass ich zweimal fremdgegangen bin. Und zwar unter anderem habe ich ein paar Minuten bei Arsenal gegen Liverpool reingeguckt. Und dann habe ich mich dazu verleiten lassen, Football im Spiel Heidenheim gegen Hoffenheim vorzuziehen. Deswegen muss ich sagen, das einzige Spiel, wo ich nichts mitbekommen habe, liegt jetzt alles in deiner Hand, die Verantwortung. Tut mir wirklich leid. Oh, liebe Zuhörer, sorry. Da war ich raus.
Ich glaube, es geht vielen Zuschauern so. Es wäre sicherlich spannend, auch mal die Zuschauerquote zu erfahren, die The Zone hat bei dem Spiel oder hatte bei dem Spiel, weil ich glaube, ehrlich betrachtet, war das jetzt nicht das Spiel, worauf sich viele Fußballfans gefreut haben, die jetzt nicht mit beiden Mannschaften halten. Ja, aber du hast gesagt, Tobi, also es war recht ausgeglichen. 50-50 Ballbesitz, 3-4 Schüsse aufs Tor, leichter Vorteil vielleicht für die TSG. Wobei die größte Chance hatte Maxi Bräunig, glaube ich, aus 4 Metern am freien Tor vorbei. Aber so, ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, beide Mannschaften beschweren sich da nicht, gerade auch mit Blick auf die englische Woche, die sie hatten. Und beide Mannschaften, beziehungsweise Heidenheim hatte jetzt nächste Woche auch das DFB-Pokal, also Spiel. Von daher glaube ich, 0-0, mit dem beide ganz gut leben können.
Bester Hoffenheimer, mal wieder wie in den letzten Wochen, Oliver Baumann ein paar Mal richtig stark gehalten. Also untermauert da seinen Anspruch auf die Nummer 1 im DFB-Team auf jeden Fall. So, dann lass uns noch zum Abschluss der Folge, obwohl, sollen wir erst den Spieler des Spieltages machen, Fabi, oder wollen wir erst Zweitliga machen?
Lass mal einmal kurz durch die zweite Liga
sprinten. Sausen. Gut, komm, ich starte mal mit dem Sprint. Da liegen die Nerven nämlich in Köln ziemlich blank. Aus den letzten 6 Spielen nur ein Sieg. Jetzt am Wochenende gab es zu Hause ein 1-2 gegen Paderborn. Joker Sven Michel mit 2 Toren beschert den Paderbornern da den 2-1 Auswärtssieg. Am Ende, während der Pause waren es nur leichte Pfiffe. Am Ende gellendes Pfeifkonzert in Köln. Also die Kölner im grauen Mittelmaß der Tabelle verschwunden mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die Kölner dieses Jahr wirklich noch die Ansprüche haben sollten, überhaupt aufsteigen zu wollen können. Also ich sehe da eigentlich schwarz, was das angeht.
Das Gute an der zweiten Liga ist ja tatsächlich, dass wenn du die Mannschaften siehst, die vorne mitspielen, sich regelmäßig Ausrutscher erlauben in Spielen, wo man eigentlich nicht dran glauben würde. Das heißt, die einzige Konstante in der zweiten Liga ist die Inkonstanz. So würde ich es mal ausdrücken. Selbst jetzt mit 12 Punkten bist du lediglich in Anführungszeichen 7 Punkte. Dass die Kölner im Zweifel wieder einen Lauf haben. Die Mannschaft, klar, gehen wir davon aus, nochmal 1-2 Ergebnisse in die Richtung und es wird ein neuer Trainer kommen. Aber ja, ich gebe dir recht, es wird nicht einfacher, tatsächlich. Und es sieht einfach nicht gut aus und ich glaube, aus der Mannschaft kommt im Moment viel zu wenig auf den Platz an.
Ja, Gleiches können wir, glaube ich, festhalten, Sören, für die Schalker. Die am Ende, es hört sich zwar wenig an, nur 4-3 zu Hause gegen Fürth verlieren, aber zwischenzeitlich 1-3 und 4-2 hinten lagen. 4-1 hinten lagen. Dann kam noch eine gelb-rote Karte, war das Spiel dann eh schon durch. Am Ende die Fans zweite Halbzeit komplett in Support eingestellt. Da liegen die Nerven, glaube ich, auch blank. Zweites Spiel unter neuem Coach Van Wonderen auch verloren. Also bei Schalke muss, glaube ich, auch ein Zauberer her, um da überhaupt erstmal wieder, ja, den ganzen Verein auf Vordermann zu bringen. Spielerisch war es auch wieder eine ziemliche Katastrophe.
Absolut, ja, ich glaube, man sieht einfach ganz deutlich, du kannst nicht FIFA-Manager in echt spielen, so, das geht nicht. Das, was Ben Manga gemacht hat, glaube ich, im Sommer, versucht, Spieler zu finden, viele Spieler zu finden, wo er ein gutes Gefühl bei hat, aber im Endeffekt, zweite Liga ist alles über mannschaftliche Geschlossenheit, ist über Konstanz und die, ja, Schalke hat das eben nicht. Sie sind ein zusammengewürfelter Haufen. Das sieht man auch auf dem Platz. Das sieht man, wenn man die, oder hört man, wenn man die Interviews nach dem Spiel sich nochmal reinzieht. Und von daher ist Schalke kein Aufstiegskandidat, muss eher schauen, dass es nach unten nicht gefährlich wird. Und für mich in der zweiten Liga an diesem Wochenende natürlich spektakulär die Nürnberger mit Miro Klose gegen Regensburg 8-3. Und so heimliche Gewinner sind sicherlich Paderborn, die gewonnen haben, und auch die Hertha, die das Spiel gegen Karlsruhe gewonnen haben. Also es bleibt spannend in der zweiten Liga.
KC erste Niederlage und auch wie dein erster FC Kaiserslautern. Glück, die Revanche zum letzten Jahr. 3 Tore in 9 Minuten am Ende. 4-3 Auswärtssieg gegen Fortuna Düsseldorf. Erste Niederlage für Fortuna. Hast dich ein bisschen gefreut, Fabi?
Ja, tatsächlich. Ich war Samstagnachmittag auch noch in der Stadt unterwegs. Hab mal auch so 1-2 Fans tatsächlich angesprochen. Und ich bin jetzt, glaube ich, nicht der allergrößte Daumendrücker für die Fortuna, obwohl ich ja in Düsseldorf oder nahe Düsseldorf wohne. Und da klang schon wieder dieses sehr, sehr Überhebliche durch. Der Kaiserslautern-Fan war dann tatsächlich eher bescheiden und wäre mit einem Punkt auch schon zufrieden gewesen. Und ich habe dann ihm nur gesagt, genießt die Altstadt, sowohl vorm Spiel als auch nach dem Spiel, weil ihr werdet auf jeden Fall Punkte mitnehmen, dass es dann 3 sind, umso besser tatsächlich. Und vielleicht sollten wir in dem Atemzug auch noch den HSV mit reinnehmen, die auch eine kleine Überraschung, glaube ich, in Elversberg verloren. Man muss sagen, es gibt keinen Spieler, glaube ich, in ganz Fußball-Europa, der sich so über Tore, über eigene Tore freut, wie Selke. Also ich frage mich tatsächlich oft, wo er das immer herholt. Je nachdem, glaube ich, leider aber für den HSV oder aus HSV-Sicht leider tatsächlich die Chance verpasst, sogar an die Tabellenspitze zu springen, was vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht balsam gewesen wäre, aber ist genau das, was ich sage. Du hast viele Mannschaften, die Hannoveraner, gehen wir mal 3-4 Spieltage zurück, waren die eigentlich vollkommen weg vom Fenster. Jetzt wieder einen kleinen Lauf und auf einmal wieder sogar überm Strich. Also ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Und ja, die zweite Liga gibt eigentlich alles her.
Ja, so sieht's aus. So, und dann würde ich vorschlagen, machen wir den Gewinner des Spieltages noch. Da fange ich einfach mal
auf. Oh, du, Tobi, fang an.
Komm, ich fange an. Ganz einfach. 300. Bundesligaspiel, Mario Götze mit Tor belohnt. Beim 1-1 bei Union Berlin, Mario Götze.
Für mich ist es Toto Lesila. 350. Pflichtspiel für Blau-Weiß, für die Bochumer. Identifikationsfigur vielleicht gerade jetzt in dieser schweren Phase noch wichtiger als ohnehin schon.
Mein Gewinner des Spieltags ist Mitchell Weiser, der sich seinen Lebenstraum erfüllt, für eine Nationalmannschaft aufzulaufen. Nein, Spaß, die Augsburger. Nicht, weil es gegen Dortmund ist, sondern weil es ein Big Point war für die Augsburger. Einfach um ein Zeichen zu setzen und von daher der FCA.
Perfekt. Ist
nicht nur am Samstag für euch da.
Gut, und dann haben wir in der kommenden Woche leider keine Champions League, sondern mal aber wieder Pokal. Zur Abwechslung den DFB-Pokal. So, wenn wir aufs Programm gucken, Fabi, irgendwas Interessantes dabei. Deine Bayern sind zu Gast in Mainz, glaube ich, ne?
Ja, ich werde mir tatsächlich am Dienstag Wolfsburg gegen Dortmund angucken. Alles andere dürfte eigentlich recht.
Aus Frankfurt-Gladbach haben wir?
Ja gut, aber da verspreche ich mir jetzt nicht gerade das Fußballfeuerwerk schlechthin, sondern wie gesagt, nee, ich bin Dienstag bei Wolfsburg gegen Dortmund und werde mir natürlich dann am Mittwoch entsprechend Mainz gegen Bayern angucken und rechne eigentlich mit wenig bis keinen Überraschungen. Außer vielleicht, wenn die Hertha einen guten Tag hat gegen Heidenheim, könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten sieht es wenig nach Überraschung aus.
Sören, für dich noch was dabei?
Stuttgart-Lautern heißt klar Favoritenrolle, aber ich glaube, gerade wenn Traditionsteams gegeneinander spielen, ordentlich Stimmung in der Bude und vielleicht Freiburg-HSV, vielleicht ist der HSV für eine Überraschung gut.
Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Letzte Sache noch, Manchester United hat es endlich verzogen. Erik ten Hag ist entlassen worden. Geht es jetzt bei Manchester wieder bergauf, Fabi?
Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es eine Truppe ist, die nicht homogen zusammengestellt ist und teilweise auch überschätzt wird oder überbewertet wird. Von daher würde ich sagen, es könnte geht's eine interessante weiter? Zeit werden. Ja.
Jetzt mit Ruud van Nistelrooy an der Seitenlinie, interimsweise.
Bis Edin Terzic kommt. Der Dortmunder Goldjunge, den man vom Hof gejagt hat für Nuri Sahin. Nur um das mal so herauszuholen.
Ja, sehr schön. Dann haben wir es ja wieder für diese Woche. Hat Spaß gemacht.
Genieß deinen Urlaub, lieber Tobias.
So, jetzt geht's allen
anderen eine schöne Woche.
Euch auch eine schöne Woche. Jetzt geht es noch 12 Kilometer wandern und dann werden die Füße hochgelegt. In diesem Sinne, schöne Restwoche euch.
Jo.
Tschö. Ciao, ciao. Tschüss.